Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir wie immer hier ist der Gründer der Tala und Tala Konferenz, das ist Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo zusammen, hallo Tobias und hallo Ruth.
Hallo.
Ja, wir haben Ruth zu Gast. Tobias, willst du erzählen, soll ich erzählen? Wie machen wir es? Oder soll Ruth einfach mal erzählen, was sie macht? Wir haben einen streitbaren Gast uns eingeladen, oder?
Ja, finde ich auch. Ich würde direkt mal loslegen wollen mit einer provokanten These oder Frage. Aber wie würdest du nur auf Kritik reagieren, dass ihr mit eurem Ansatz den Markt manipuliert? Vielleicht kannst du damit mal direkt einsteigen und uns erklären, was ihr da genau macht.
Ja, können wir gern machen. Also was wir mit Fortemore machen, dem gemeinnützigen Unternehmen, was ich gegründet habe, ist ja, dass wir in den verpflichtenden europäischen Emissionshandel reingehen mit den Spenden, die wir erhalten und da eben Emissionsrechte kaufen und die ungenutzt löschen. Und das führt dazu, dass für jedes Emissionsrecht, was wir rauskaufen, eine Tonne weniger CO2 in der EU ausgestoßen wird. Und es ist natürlich dann so, dass die, die verpflichtend daran teilnehmen müssen, die Kohlekraftwerke oder die Stahlindustrie, dass die dann weniger Emissionsrechte zur Verfügung haben, weil diese Emissionsrechte werden vom Staat versteigert und in einer begrenzten Menge. Also die Menge setzt der Staat fest. Und dann könnte man eben sagen, okay, wenn wir da jetzt reingehen, dann verknappen wir natürlich das Angebot. Also es gibt dann einfach weniger Emissionsrechte für die Kohlekraftwerke, für die Stahlindustrie und die können dann eben weniger CO2 ausstoßen. Das ist ja genau das, was wir auch wollen. Aber es ist eben alles genauso vorgesehen worden von der EU. Die hat das damals schon genauso eingebaut, dass man eben diesen Emissionshandel auch für den Klimaschutz nutzen kann. Deswegen gibt es überhaupt diese Funktion, dass man Emissionsrechte auch einfach ungenutzt löschen kann. Die braucht man ja eigentlich gar nicht. Die Kohlekraftwerke, die müssen die einmal jährlich einreichen. Aber es gibt eben diese Funktion, dass man die auch einfach ungenutzt löschen kann, um halt das Gesamtangebot zu verknappen. Und das ist das, was wir machen. Aus meiner Sicht ist es total in Ordnung, dass eben auch Privatpersonen und Unternehmen da reingehen können und eben freiwillig das Angebot reduzieren können, damit eben weniger CO2 ausgestoßen wird. Weil CO2 verursacht ein Problem für uns alle. Und eine Tonne CO2-Ausstoß laut Umweltbundesamt verursacht über 800 Euro gesamtgesellschaftliche Kosten. Also das sind die Kosten, die wir alle tragen müssen, wenn CO2 ausgestoßen wird. Und genau, wenn man dann was tun kann, um das zu reduzieren.
Wie viel Spenden braucht ihr? Also wie viel Kapital braucht ihr, um so einen Teil rauszunehmen?
Was kostet eine Tonne?
Ja, genau. Also im Moment brauchen wir 99 Euro Spende, um ein Emissionsrecht wegzukaufen. Das wird an der Börse im Moment so zwischen 70 und 80 Euro pro Tonne gehandelt. Und da kommt eben noch Mehrwertsteuer drauf und eben natürlich noch Nebenkosten. Und damit kann man dann eben eine Tonne rauskaufen.
Und ist das so, dass man das jährlich machen muss? Also löscht man das für ein Jahr oder ist das ein ewiges Recht und was dann für immer rausgenommen wurde?
Die sind bankable, sag mal. Also es ist ein ewiges Recht, kann man sich ein bisschen wie Geld vorstellen. Mhm. Aber die Gesamtmenge ist eben schon gesamt festgesetzt, also bis zum Ende. 2039 wird es keine neuen Emissionsrechte mehr, also kommen keine neuen mehr in den Markt. Also wie viel verauktioniert wird von den Staaten, ist schon genau festgesetzt bis dahin. Also man müsste es so als Gesamtkuchen betrachten.
Also es wird sozusagen, jedes Jahr werden ein paar neue reingeschoben und während alte wegfallen, aber in Summe wird der Kuchen immer kleiner quasi, nehme ich an.
Ja, ne? Genau, das ist auch sowieso so von der EU, weil die EU das ist ja das Instrument, um die Klimaziele zu erreichen. Es muss auch immer weniger werden und es funktioniert auch schon sehr gut, aber es geht eben noch nicht schnell genug. Und das ist das, warum wir da reingehen, um das Ganze zu beschleunigen.
Und diese Beschleunigung führt die dazu, dass ja kleinere Unternehmen mit weniger CO2-Budget stärker belastet werden, weil einfach die Preise, die ihr da jetzt erhöht oder ich sag mal das Angebot verknappt, trifft das sie härter als die großen?
Die kleinen Unternehmen sind da sowieso nicht mit drin. Also da gibt es eine Schwelle, da in dem verpflichtenden Emissionshandel, so wie er jetzt ist, also der ETS 1, von dem wir sprechen, es kommt ja bald noch der ETS 2, da sind die kleineren dann auch stärker mit drin. Aber beim ETS 1, da sind wirklich nur die großen Anlagen drin. Also große Kohlekraftwerke, große Stahlindustrie, Schifffahrt, da gibt es eine Grenze, ab der man erst darunter verpflichtend teilnehmen muss. Also die ganz kleinen Anlagen, die sind da überhaupt nicht mit drin.
Die kommen also erst. Also kauft ihr dann da auch die Zertifikate auf oder?
Ja, das müssen wir mal schauen. Also das ist ein komplett neuer Markt, dieser ETS 2.
Ja.
Die sind auch nicht irgendwie miteinander gekoppelt oder so. Das ist einfach nur dasselbe System, aber es ist ein komplett unabhängiger Markt.
Okay. Und wie ist das so? Wie reagieren die Großen auf euch? Ihr habt ja auch eine relativ große Medienbekanntheit. Aber
ja, werdet ihr eingeladen so zu
Konferenzen? Bekommst du Fanpost oder so?
Ja, ich war tatsächlich mal auf einer Stahlkonferenz und da waren die alle sehr freundlich. Die waren halt so, ja, dann machen wir halt, produzieren wir halt grünen Stahl. Weil man muss ja auch bedenken, ne? Wir sind halt in einem kapitalistischen System, wo die Unternehmen auch einen gewissen Druck haben, eben möglichst gewinnorientiert zu arbeiten. Und wenn das dann eben viel günstiger ist, CO2 auszustoßen und sich diese Emissionsrechte zu kaufen, dann wird das eben gemacht. Wenn es teurer wird, dann wird eben anders produziert und eben CO2 eingespart. Und das ist ja genau das, warum es dieses System überhaupt auch gibt, damit das eben, damit diese Verzerrung im Markt ein bisschen weggeht. Also dass man eben früher einfach, also ganz früher, als es das noch nicht gab, das ist ja 2005 erst entstanden, davor konnte man ja einfach CO2 ausstoßen, musste nichts dafür zahlen. Und das ist aber aus meiner Sicht eine Form von Müll. Und es, weil es eben Schaden anrichtet. Und das ist einfach gerechtfertigt, dass die Unternehmen dafür zahlen müssen und das mit eingepreist werden muss. Und genau, die stellen sich dann eben um. Also es gibt dieses Kohlekraftwerk in Moorburg, was ich immer gerne als Beispiel nehme. Weil
ist
die
in Hamburg hier bei uns im Hafen.
Genau.
Oder war das, muss man ja sagen.
Ja, und der Vattenfall-CEO damals, der war so schön ehrlich. Der hat nicht irgendwie fossilfrei innerhalb einer Generation oder diese Werbeslogans gesagt, sondern der hat einfach gesagt, wenn man damit Geld verliert, ne, dann muss man was tun. Und die haben eben Geld verloren, weil damals der Strompreis noch sehr niedrig war. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Und diese Emissionsrechte eben sehr teuer. Und dann lohnt sich einfach Kohleverstromung nicht mehr und die haben ja das Kraftwerk, also rüsten die jetzt um, damit es halt zum Wasserstoff-Hub wird. Und das ist halt genau das, was wir brauchen. Wir müssen eben unsere Wirtschaft transformieren, weg von den Fossilen und hin zu Businessmodellen, die halt überhaupt keinen CO2-Ausstoß mehr haben.
Und ich glaube, der Witz ist, dass dieses Kraftwerk auch noch ziemlich neu war, ne? Also sie hatten das gerade erst erweitert oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und dann, also kaum eröffnet, schon wieder platt gemacht.
Ja, 2015 ist das, glaube ich, erst ans Netz gegangen. Also nur 5 Jahre, das ist halt natürlich sehr, sehr wenig für ein Kraftwerk.
Das hat hier durchaus medial Wellen geschlagen.
Aber dann sieht man auch, wie nachhaltig diese Transformation ist. Weil als dann der Ukraine-Krieg kam und der Strompreis wieder hochgegangen ist, da wurde wirklich überlegt, können wir das wieder zurückmachen und das Kraftwerk wieder anschalten? Aber das ging halt nicht, weil die soweit schon, die Teile waren schon verkauft.
Ja.
Und das ist aber auch was wir brauchen, ne? Diese nachhaltige Transformation, die wirklich langfristig ist. Mhm.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn so, weil du eben von Stahlindustrie gesprochen hast, jetzt kam ja neulich eine Meldung, dass einer der Großen, ich glaube in Bremen, gesagt hat, wir machen das nicht mehr, ist halt nicht mehr effizient. Also die Transformation auf grünen Stahl, okay für dich oder schlägt das in die Kerbe von wegen, ihr fördert die Deindustrialisierung in Deutschland oder Europa?
Also erstmal denke ich, es kann schon gut sein, dass sich Stahlproduktion in Deutschland einfach nicht lohnt, von den Stromkosten her, dass sich das eher in Spanien zum Beispiel lohnt. Und das ist aus meiner Sicht auch total okay, wenn das so ist. Die Märkte verändern sich. Wir sehen das jetzt ganz stark mit China, die sehr stark in die neuen Märkte, sage ich mal, investieren und da eben auch Vorreiter werden. In Deutschland haben wir das ein bisschen verschlafen. Also ich glaube eher durch diesen Druck, dass wir da einen Preis haben auf CO2, schaffen wir es wirklich, diese Transformation in die Zukunft hinzubekommen und nicht zu verschlafen und dann von anderen Ländern überholt zu werden. Also ich glaube eher, das ist halt wirklich ein guter Anreiz, damit die Unternehmen transformieren. Also das ist wie, Wirtschaft verändert sich immer, ne? Also wenn wir irgendwie einfach nur die aktuelle Situation erhalten wollen, dann würden wir heute noch Kutschen herstellen. Wir brauchen eben gerade diese Transformation und wir müssen in das elektrifizierte Zeitalter übergehen. Und da hilft einfach dieser CO2-Preis total. Aber es kann natürlich sein, dass bestimmte Branchen dann nicht mehr in Deutschland sind, weil die sich eben in anderen Ländern mehr lohnen. Es kann dafür sein, dass andere Branchen dafür hier florieren. Da wird sich einfach viel verändern. Aber das ist halt auch das, warum ich den Emissionshandel so gerne mag, weil es einfach ein systemischer Ansatz ist und nicht so sehr ins Detail eingreift, weil diese Mechanismen sind so komplex, dass man das, glaube ich, gar nicht so im Detail alles planen kann. Und dann ist es besser, wenn man halt ein System schafft, was eben gerade diese Steuerung übernimmt.
Das ist ja, also interessant, zweiter Punkt eigentlich noch, höre ich gerade raus. Meine These wäre gewesen, die Wirtschaft ist nicht ethisch genug, deswegen, oder handelt nicht ethisch genug, deswegen gibt es so ein bisschen Anschwung. Und jetzt könnte man aber auch raushören, die Wirtschaft ist vielleicht noch nicht innovativ oder risikofreudig genug und bekommt da auch noch mal ein bisschen Druck, Transformationsdruck, also quasi aus zwei Motiven. Ist das aber jetzt mal auf die ethische Frage fokussiert, ist das so? Würdest du sagen, die Wirtschaft handelt nicht ethisch genug oder bist du da einfach so auch einigermaßen agnostisch und wie du eben meintest, da ist halt Kapitalismus, jeder verhält sich rational und das kann auch beinhalten, dass man die Umwelt schädigt.
Ich würde mir wünschen, dass die Wirtschaft viel ethischer handeln würde. Also dann bräuchten wir auch viele Regularien überhaupt nicht. Ne? Dann, also wenn die Wirtschaft so ethisch handeln würde, dass sie eben zum Beispiel kein CO2 ausstoßen würde, dann bräuchten wir den Emissionshandel überhaupt nicht. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Aber so weit sind wir irgendwie als Menschheit noch nicht, weil wir eben sehr auf den eigenen Profit orientiert handeln, oft auch die Unternehmen. Und das ist was, warum es eben dann auch diese Rahmenbedingungen braucht von der Politik. Wenn wir also ein ideales Unternehmen würde eigentlich den gesamtgesellschaftlichen Effekt direkt mit einpreisen und direkt danach handeln und dann würde es auch überhaupt nicht diese Mengen an CO2 ausstoßen, also dann würde man überhaupt kein Kohlekraftwerk bauen, weil es sich einfach überhaupt nicht lohnen würde. Und viele Produkte würden sich dann auch überhaupt nicht lohnen, wenn man halt die Kosten da wirklich mit reinrechnen würde. Das ist eigentlich, was ich mir wünschen würde, aber was halt natürlich ein bisschen utopisch ist in dem Mindset, was wir jetzt momentan noch haben in der Wirtschaft.
Du bist ja selber Physikerin. War der Schritt von Physik zu Purpose sehr nah? Oder ist für dich Physik in sich schon so tief in den Sinnfragen, ethischen Fragestellungen mit drin? Ich meine, es gibt ja den einen oder anderen Physiker, Physikerin, die am Ende doch zu Philosophen werden, einfach, weil sich so gewisse Themen auftun. Aber hast du das Gefühl, das Physikstudium hat dich so auf deine Purpose-Unternehmerreise vorbereitet?
Es ist eher mein Elternhaus ist, was mich sehr geprägt hat, weil das eben schon, also meine Eltern waren schon sehr ökologisch unterwegs und haben mir auch entsprechende Kinderbücher geschenkt, die mich dann sehr geprägt haben, die mir halt bewusst gemacht haben, dass so wie wir jetzt leben, so viel Ressourcen, wie wir verbrauchen, so viel Müll, wie wir produzieren, das ist einfach nicht nachhaltig. Ich habe dann Physik einfach aus Interesse studiert und bin auch dann ein bisschen abgedriftet in die Urknallforschung und finde es auch noch total toll, einfach diese abgefahrenen Theorien und so. Aber ich wusste halt die ganze Zeit, dass eben der Klimawandel weiter fortschreitet und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann eine Doktorarbeit abgelehnt habe und dann eben bei einem erneuerbaren Energienversorger angefangen habe, da eben auch schon den Emissionshandel kennengelernt habe, weil sich das für mich so falsch angefühlt hat, da so im Elfenbeinturm zu forschen, während wir so reale Probleme in der Welt haben. Weil das, also was die Physik einen lehrt, ist eben, wir gestalten ja nicht die Naturgesetze. Wir können die Naturgesetze nur erforschen, erkennen, verstehen und dann dementsprechend handeln. Und das ist auch das, was mich beim Klimaschutz manchmal so ein bisschen überrascht, dass Menschen so handeln, als wenn sie irgendwie die Naturgesetze ändern könnten. Weil wenn wir einfach so weitermachen, dann kommen wir halt in eine 3-4 Grad heißere Welt und da ist Wirtschaften auch nicht mehr möglich. Also so, das ist das, was ich mir auch wünschen würde von der Politik, das noch ein bisschen mehr anzuerkennen, dass diese Naturgesetze einfach gegeben sind und dass das auch nicht was ist, was die Wissenschaftler sich ausdenken oder Wissenschaftlerinnen, sondern das ist halt nur was uns bei der Entscheidungsfindung hilft.
Das ist natürlich, also klar, mit der Natur kann man dann am Ende nicht verhandeln, ne? Vor allem nicht mit der Natur als Gesamtsystem. Aber ich glaube, dass der Winter teilweise auch aus andere Richtung weht, oder? Dass zum einen natürlich nach wie vor, auch wenn es immer weniger wird, Leute sagen, es gibt keinen Zusammenhang So, das ist ja das eine, ne? Also das Design ist halt nicht menschgemacht, beziehungsweise der Mensch kann das nicht in einem Maße beeinflussen, das relevant wäre. Und das andere sind, glaube ich, auch ganz viel so diese Menschen, die sagen, ja, wir werden da aber dann technische Lösung für finden. Also ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt mit hohem Tempo Richtung Wand fahren, denn da die Bremse oder die Weiche wird noch kommen. Ich glaube, das sind so häufige Muster, oder?
Ja, und das mit der technischen Lösung, das ist immer, es erinnert mich so ein bisschen an meine Kinder auch, die dann so gern sich das Leben möglichst einfach machen wollen und sich dann irgendwas ausdenken und so. Am Ende müssen wir die harte Arbeit machen, weil die technischen Lösungen, die es so gibt, halt CO2 aus der Luft zu holen und so, da sind wir bei 1000 Euro pro Tonne, da lohnt sich auch ganz, da lohnen sich einfach die Businessmodelle auch nicht mehr. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir es einfach wieder aus der Luft filtern, aber genau, das ist halt immer ein Kostenpunkt dann. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen noch dieser Verdrängungsmechanismus, also beide Sachen, die du erwähnt hast, ne, dass man es einfach nicht wahrhaben möchte, aber das löst halt das Problem nicht und davon wird das Problem auch nicht weggehen. Und es ist natürlich schon hart, erstmal anzuerkennen, dass wir sehr lange über unsere Verhältnisse gelebt haben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Das erstmal anzuerkennen.
Ja.
Und dass sich daraus kein Recht ableiten lässt für die Zukunft vor allem, dass es immer so weitergehen kann, ne?
Ja, und wir sind eins der sichersten, der wohlhabendsten Länder dieser Erde. Ja. Wenn wir das nicht schaffen, also wir müssen eigentlich das, also wir haben da eine größere Verantwortung, das zu schaffen, das Problem zu lösen als andere Länder.
Wenn wir nochmal auf deine, ja, auf deine Gründerstory zurückkommen, kannst du uns da mal mit reinnehmen, wie sich das entwickelt hat? Also Physik haben wir jetzt gehört, hast du studiert. Mhm. Aber dann ist man ja immer noch ein bisschen weiter weg, selbst wenn man irgendwie tolle Kinderbücher zur Nachhaltigkeit gelesen hat. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, nee, ich baue da jetzt was auf? Du hast ja auch eine GmbH gemacht,
ja.
Hast eine Community aufgebaut und so. Nimm uns mal da mit rein.
Ja, also ich fand Gründen schon immer spannend, hatte mich selbst auch im Studium schon damit beschäftigt, aber habe mir das lange nicht zugetraut selber. Aber ich fand diesen Gestalter-Aspekt total schön. Also, dass man was gestalten kann, dass man was schaffen kann, was es eben noch nicht gibt. Und ich habe dann ja bei dem Energieversorger gearbeitet, habe da sehr viel kennengelernt, habe auch selber mal die Gaskraftwerke geplant, die da hatte und die Pumpspeicherkraftwerke, also kenne den Energiemarkt sehr gut. Hab dann auch auf der Seite des Emissionshandels gearbeitet, also habe da den Stahlkonzernen geholfen, ihre Verpflichtungen möglichst günstig zu erfüllen. Also noch so auf der anderen Seite, kenne deswegen den Markt halt auch dann sehr gut. Und habe dann nach noch beim gemeinnützigen Klimaschutzunternehmen gearbeitet, was eben diese freiwilligen Projekte im globalen Süden macht, die aus meiner Sicht auch wirklich gute Entwicklungshilfe sind, aber nicht das Grundproblem lösen, weil das Grundproblem ist eben der hohe CO2-Ausstoß hier und nicht irgendwie in Ländern wie Lesotho oder so, wo die Leute eigentlich schon sehr gut leben, aus Pro-Kopf-CO2-Sicht. Und das war dann so der Punkt, ich war dann in Elternzeit, habe selber Kinder bekommen und habe da eben nochmal nachgedacht, okay, wie können wir, also weil da kam öfters mal der Grund, ja, ich will mich schon für den Klimaschutz engagieren, aber ich möchte gern was machen, was hier in Europa wirkt und nicht im globalen Süden. Und für mich geht es halt immer darum, so ein bisschen die Ausreden wegzunehmen. Und das war dann die Motivation dafür, diesen Emissionshandel leichter zugänglich zu machen, sodass eben die Menschen, die sonst keinen Hebel haben, also wenn ich mir zum Beispiel ein Haus kaufe, dann habe ich oft keinen Hebel darauf, wie der Stahl produziert wurde, ob der jetzt grün oder grau produziert wurde. Und selbst wenn ich einen Ökostromvertrag habe, dann kommt trotzdem noch Kohlestrom aus der Steckdose. Da habe ich halt physikalisch noch keinen Hebel drauf, außer ich baue mir eine Inselanlage mit Photovoltaik oben drauf. Aber sonst nutze ich halt auch noch den Kohlestrom. Und wenn ich das verändern will, dann hilft eben dieser systemische Ansatz über den EU-Emissionshandel. Und das wollte ich gerne möglichst leicht machen, dass Menschen eben möglichst leicht dieses System beeinflussen und mit verändern können.
Und dann hast du quasi all deine beruflichen Stationen gemixt und hast was Neues gebaut.
Ja, genau. Das Wissen genommen und dann selbst gegründet. Und ich hatte auch den Vorteil, ich habe geerbt. Also ich hatte Kapital auch zur Verfügung, was ich dafür eingesetzt habe. Und das
hört
hat
man
den
aber auch
Start
selten, ne? Also die klassische Gründerstory ist ja, ich stand kurz
vom Munde
vor der
abgespart.
Pleite.
Spaghetti mit Ketchup.
Ich liebe das. Ja. Also es gibt sicherlich auch diese Stories, aber ganz oft ist es ja wirklich so, dass die Leute aus so einem gesicherten Background kommen, wo man, wenn man im Zweifel dann insolvent geht, dann ist die Existenz nicht gefährdet. Ne?
Ja, deswegen, und auch
ich
schon.
Ich finde das cool, dass du das so offen ansprichst, ja, weil das macht es auch deutlich leichter an vielen Stellen.
Ja, ja, genau. Und ich möchte mich da auch nicht irgendwie mit falschen Lorbeeren schmücken oder so, weil es war dadurch natürlich wirklich sehr viel leichter für mich. Also ich hatte gute Startbedingungen. Es war trotzdem hart, das aufzubauen, und ich war auch lange alleine, weil ich mir halt noch keine Mitarbeitenden leisten konnte. Ich habe dann diesen IBB-Gründungsbonus bekommen vom Land Berlin, 50.000 Euro, damit konnte ich die ersten Menschen anstellen. Und so ist es dann Stück für Stück gewachsen. In 2020 sind wir gestartet, in 2023 haben wir den Millionen-Spendenumsatz geschafft in dem Jahr. Das war ganz toll, das ist ein schöner Meilenstein. Ja, und jetzt sind wir ein Team von 4 Leuten, bald 5 Leuten, und also ein festes Kernteam. Ne? Wir haben natürlich ganz viel ehrenamtliche Unterstützung auch noch, ohne die ging es gar nicht. Aber ich habe eben auch gemerkt, wir brauchen so ein festes Kernteam. Deswegen habe ich mich auch für eine gemeinnützige GmbH entschieden und nicht irgendwie für einen Verein oder so. Ich wollte auch gerne diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb noch mitmachen können. Das machen wir zum Beispiel mit den Unis. Wenn die Experimente machen zum Emissionshandel, dann kaufen die Emissionsrechte auch über uns. Und das geht halt dann auf Rechnung. Also es läuft unter dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Genau, und dann war ganz viel das erstmal rausbringen. Ne? Das ist immer so, man denkt immer, alle müssten das doch schon gehört haben. Ich bin doch irgendwie so viel unterwegs. Aber es ist einfach so, niemand kennt das. Also man muss wirklich immer wieder drüber reden, immer wieder erzählen, und dann so ganz langsam spricht es sich dann so ein bisschen rum. Aber wir hatten eben auch kein großes Marketingbudget. Wir haben den Google Ad Grant genutzt. Der ist ganz gut. Da kriegt man $10.000 im Monat, die man einfach für Google Ads ausgeben kann, wenn man es kann. Also das Ausgeben ist da das Schwierige. Ja.
Was mich interessieren würde, kannst du das quantifizieren? Wie viel Zertifikate habt ihr schon aus dem Markt genommen? Wie viel Prozent aller Zertifikate sind das meinetwegen? Wie viel Tonnen CO2 können jetzt schon nicht mehr rausgeblasen werden?
Ja, sehr gerne. Also das kann man sich ganz gut merken, weil wir sind jetzt 5 Jahre alt geworden mit Fortmore. Wir sind seit 2020 ja dabei. Und wir haben jetzt knapp 25.000 Emissionsrechte. Also ich sage immer lieber Emissionsrechte als CO2-Zertifikate, um diesen Unterschied deutlich zu machen. Also wir haben knapp 25.000 Emissionsrechte jetzt aus dem Markt genommen. Das sind eben knapp 25.000 Tonnen CO2, die nicht mehr ausgestoßen werden dürfen in der EU. Und wir haben über 100.000 neue Bäume gepflanzt in Deutschland, die jetzt in neuen Mischwäldern wachsen.
Kann man das also prozentual, wahrscheinlich im 0,0 irgendwas Promille-Bereich, nehme ich an, habt ihr das schon mal ausgerechnet?
Ja, das ist sehr, sehr gering. Die Zahlen müsste ich nachschauen, aber die sind wirklich im Millionenbereich an Zertifikaten, an Emissionsrechten, die in der Gesamt-EU versteigert werden. Die werden dann nochmal von den einzelnen EU-Staaten versteigert, also Deutschland versteigert auch, nimmt dadurch auch ordentlich Geld ein. Das ist auch was ich eben noch nicht so erwähnt hatte, weil das Geld, was wir dafür zahlen, ist natürlich nicht verloren. Das muss von der EU vorgegeben auch wieder für den Klimaschutz eingesetzt werden. Deutschland hatte im 2023 knapp 8 Milliarden eingenommen. Genau, aber es ist so gesehen immer noch ein kleiner Teil vom Gesamtmarkt. Aber es ist eben nichtsdestotrotz sind es wirklich 25.000 Tonnen, die eben nicht ausgestoßen werden an CO2. Und das ist dann wiederum schon eine große Menge. Also wenn man das in ein Kohlekraftwerk umrechnet, dann ist es so, dass halt, wenn wir das alles einem kleinen Kohlekraftwerk hätten wegkaufen können, dann müsste das jetzt für einen Monat abschalten.
Und jetzt habt ihr, also wenn du sagst 23, habt ihr die Millionen geknackt. Also schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Die erste Million ist ja auch im Spendenbereich die schwerste. Ja. Dann geht es ja oft irgendwann exponentiell weiter. Hast du so das Gefühl, das Thema nimmt weiter an Fahrt auf, auch so bei den Leuten, dass sie merken, okay, ich kann ja doch in diesen Markt eingreifen?
Also jetzt gerade ist echt ein Dämpfer, muss ich sagen. Und das ist auch wirklich fatal, weil das weil die Krise sich immer weiter zuspitzt, aber es ist halt nicht mehr Trend ist. Und das haben wir auch gemerkt, zum Glück nicht so stark wie andere, weil wir einfach sehr motivierte Menschen und Unternehmen dabei haben, weil unser Preis eh recht hoch ist, wenn man es mit dem Freiwilligenmarkt vergleicht, der halt im globalen Süden aktiv ist. Dadurch, dass wir eben einfach diese Börsenpreise, die können wir natürlich nicht unterbieten, ne? Das ist einfach, da sind wir schon bei einem recht hohen Preis. Aber deswegen hat uns das zum Glück nicht so stark getroffen wie andere. Aber wir sind in 24 zum Beispiel nicht weiter gewachsen. Wir wollten eigentlich weiter wachsen, aber haben das nicht geschafft. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht. Und das ist was, das macht es schon schwer, aber es sind immer so Wellenbewegungen. Ich war ja auch 2015 schon für ein gemeinnütziges Klimaschutzunternehmen, also für das im globalen Süden, was im globalen Süden aktiv ist, habe ich damals gearbeitet. Das war halt vor Greta und so noch. Damals musste man immer noch Klimawandel erklären, was das eigentlich ist und so. Und dann kam halt diese Welle mit Greta. Dann ging es massiv nach oben. Jetzt gerade ist halt wieder eine Welle nach unten, aber ich denke, die wird auch wieder nach oben gehen. Und das ist halt wichtig, dass man einfach diese Wellen, wo es halt ein bisschen nach unten geht, dass man die durchsteht und dann noch da ist, wenn die nächste Welle nach oben wieder kommt.
Ich glaube auch, also ich habe so in meinen verschiedenen Dingen, die ich so tue, viel mit Wirtschaftslenkern zu tun, im Großen wie im Kleinen. Und was man merkt, ist einfach, dass sowas wie Klimawandel, das Thema ist durchgedrungen, ne? Dass kein vernünftiger Mensch bestreitet das mehr. Und das war vor 10 Jahren, glaube ich, noch anders. Da gab es zumindest welche, die haben noch versucht, da irgendwie sich rauszuquetschen. Und mittlerweile weiß es jeder, ob jeder so handelt, ist vielleicht nochmal, oder demnach handelt, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, das Niveau, das wir erreichen, wird immer höher. Und klar, es gibt Rückschläge. Ist leider so, ne? Mhm. Und dann kriegt man auch wieder irgendwie schlechte Laune. Aber ich glaube, in Summe, die Kurve zeigt auf lange Sicht deutlich nach oben.
Push hier als Mutmacher unterwegs.
Ja, die Bewusstseinskurve, ne, ist auch so. Also bestimmte Sachen, das gilt ja auch für andere gesellschaftliche Bereiche. Du kannst ja auch sagen, jetzt ist gerade irgendwie durch Trump werden sämtliche liberale Gedanken in die Tonne getreten. Ja und nein, natürlich werden sie gerade in die Tonne getreten, ist gerade ein Trend. Aber wir werden einfach nicht hinter ein gewisses Niveau zurückfallen und irgendwann geht es wieder nach oben. Ne? Ich glaube, da darf man auch entspannt sein. Passt an sich ganz gut auch zu meiner nächsten Frage, die ich ja nicht habe. Bist du eigentlich Optimistin oder muss man Optimistin sein, wenn man sowas macht wie du? Glaubst du, alles wird irgendwann gut oder bist du eher Pessimistin und sagst, boah, wir müssen hier noch einen viel größeren Hebel bekommen, sonst klappt das alles nicht?
Also ich bin Optimistin. Ich glaube, sonst würde ich das auch gar nicht durchhalten. Aber ich habe auch so einen gewissen Realismus, also ich würde mal sagen, so einen Pragmatismus mit dabei. Ich mache eben so viel, wie ich kann, mache so viel, wie ich schaffe. Ob wir es dann hinkriegen, ob es dann reicht, hängt halt von ganz vielen Faktoren ab. Ich möchte nur, dass wenn ich zurückblicke, dass ich halt sagen kann, ich habe es wirklich versucht auf jeden Fall und so viel gegeben, wie ich konnte. Aber ich kann nicht sagen, ja, wir schaffen das auf jeden Fall, weil es ist wirklich sehr, sehr kritisch. Und was mir da einfach nur hilft, so ein bisschen, wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, das komplette Leben auf diesem Planeten zu zerstören. Aber
das Menschliche vielleicht.
Ja, da habe ich halt schon Angst vor, weil diese Kipppunkte, das ist wirklich was, das ist so das, was mir Angst macht. Ich habe das mal ein bisschen mit so Waldbränden verglichen in einem Post. Es ist jetzt halt so, dass also das Klimasystem stabilisiert sich immer noch. Also es ist so, als ob wir die ganze Zeit Waldbrände starten, die aber von selbst wieder ausgehen. Und wenn wir diese Kipppunkte erreicht haben und wir dann weiter die Waldbrände starten, dann verstärken die sich einfach selber. Und dann kriegen wir die auch nicht mehr gelöscht. Also das liegt dann außerhalb des menschlichen Einflusses. Und das ist wirklich was mir einfach große Angst macht, weil wir da, also wenn man sich die Erdgeschichte anschaut, dann war es immer so, dass durch bestimmte Ereignisse viel CO2 in die Atmosphäre gelangt ist und dann diese selbstverstärkenden Effekte stattgefunden haben und es dann eben immer heißer wird. Und das ist wirklich was auf uns zukommen könnte, wo es dann wirklich eskaliert. Ich habe mal diesen Down-Look-Up-Film geschaut, aber das hat mir nicht so gut getan.
ich habe es noch nicht getan, weil ich mir sowas schon gedacht habe, ja.
Ja, aber es ist halt wirklich, also da ist wirklich vieles drin, was uns im Weg steht als Menschen und wo wir wirklich als Menschheit dran arbeiten müssen. Also wenn ich gottgläubig wäre, dann würde ich denken, das ist jetzt echt so ein bisschen so eine Prüfung, ob wir als Menschheit bereit sind, ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand zu blicken und ein bisschen mehr abzuschätzen, was unsere Handlungen eigentlich in weiteren Schritten bewirken und dann auch dementsprechend zu handeln und nicht nur dieses ganz kurzfristige.
Spannender Gedanke, der Klimawandel als Prüfung, als Gericht. Wie gehst du denn mit dieser Angst sonst um? Du hast jetzt gerade gesagt, das hast du nicht geguckt. Also so ein bisschen, wir haben ja so Eskapismus in gewisser Weise auch als ein Trend. Ja, wir reden ja irgendwie immer von Multikrisen, die gerade da sind, obwohl es ja paradox ist, weil es zumindest noch einigen echt ganz gut geht hier, zumindest mal, wo wir jetzt gerade sprechen von der Verortung. Hast du da für dich so einen Modus oder auch für deine Kinder, dass du sagst, ja, Klimawandel muss sensibilisiert sein, diese Themen, aber es darf jetzt auch nicht in so eine Panik führen oder Depression?
Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir zum einen die Freude behalten. Also, dass wir es so machen, dass es uns eben weiter Freude macht. Und dass man sich auf die Sachen fokussiert, die man wirklich ändern kann. Also da blende ich auch wirklich Sachen aus, wo ich einfach weiß, da habe ich keinen Einfluss drauf, das kann ich nicht verändern. Und dann fokussiere ich mich auf die Sachen, die ich verändern kann und dann wirklich mit diesen positiven Zukunftsvisionen zu arbeiten. Weil es ist ja so, dass wir, wenn wir die Klimakrise lösen, dass wir auch ganz viele andere Sachen verbessern, was so Lebensqualität angeht. Zum Beispiel Luftverschmutzung ist so ein Punkt. Da sterben ja unglaublich viele Menschen dran in Europa, was total ausgeblendet wird, was wirklich wenig in den Nachrichten vorkommt, was einfach irgendwie so hingenommen wird, obwohl das ja was ist, was wir selbst verursachen. Gerade in den Städten, man hat das während Corona gemerkt, wie gut die Luft wurde, als halt die Menschen nicht mehr so viel mit den fossilen Verbrennern rumgefahren sind. Und auch die Kohlekraftwerke, ne, die verschmutzen trotz der ganzen Filter, die da drin sind, die verschmutzen natürlich weiter auch die Luft. Und das sind Sachen, da können wir einfach ganz stark unsere Lebensqualität verbessern, wenn wir die gut hinkriegen. Auch bei Ernährung zum Beispiel, wenn wir das hinkriegen, dass wir eben uns so ernähren, dass es mit Klimaschutz zusammenpasst, werden wir auch viel gesünder leben. Also das ist sowas, das macht mir immer so ein bisschen Hoffnung, dass viele Sachen, die unser Klima stabilisieren, auch für uns Menschen gut sind.
Ich glaube, das ist sowieso, oder kommt zu kurz, ne? Also so in so Transformationsprozessen immer nur mit irgendwie einer Angst-Panik-Keule zu schwingen, ist wahrscheinlich als Zukunftsbild, wo man hin möchte oder als Motivation auch nur kurzfristig sinnvoll.
Ja.
Also ich finde, ich vermisse das so, dass man mehr die positiven Komponenten hervorhebt und das Zusammenspiel zwischen Natur, Mensch und Co. und nicht immer so dieses, der Klimawandel will uns umbringen, wir bringen die Natur um. Ich weiß auch nicht, das ist mir zu martialisch.
Ich als Medienmensch kann sagen, die ziehen halt nicht so stark, ne? Also wenn du Leute bewegen willst, über Angst kriegst du sie besser mobilisiert als über, schaut mal, es könnte alles so schön sein. Das hat nicht so einen Magnetismus.
Muss vielleicht so eine Mischung sein. Angst triggert natürlich massiv, aber triggert es wirklich Transformation im positiven Ausmaße? Also ich glaube, man muss beides bringen.
Ja, und gerade jetzt in den Zeiten kann man halt ganz viel auch wieder mit Versorgungssicherheit argumentieren. Also wir merken das gerade mit dem Öl zum Beispiel. Wenn wir von den Fossilen unabhängig werden, dann ist unsere Versorgungssicherheit halt auch viel höher. Und wir finanzieren eben nicht mehr diese Staaten, die nicht nach unseren demokratischen Werten handeln. Ich glaube, was uns wirklich da im Weg steht, ist halt die fossile Lobby, die halt sehr viel Geld hat. Das darf man nicht unterschätzen. Und wie sehr das auch in die Medien reingemischt wird. Zum Beispiel sowas, dass Fahrradfahren uncool ist und das Autofahren cool ist oder sowas. Das sind halt alles so Narrative, mit denen wir aufwachsen. Und die diese Veränderung sehr, sehr schwer machen.
Wir haben ja gefühlt, finde ich, auch so einen ziemlichen Delay da drin, ne? Also ich finde, der Punkt, wo wir heute stehen, den hätten wir vor 30 Jahren eben auch schon locker erreichen können. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das technologisch war das stark erschwert, sondern da bremst jemand ganz gewaltig und mit diesem Ballast im Rucksack.
Ja, also in den Niederlanden war es ja so, dass bei der ersten Ölkrise, dass die eben massiv einfach die ganze Infrastruktur umgestellt haben, sodass es für die Menschen viel leichter war, Fahrrad zu fahren. Und dadurch haben die diesen Wandel hinbekommen. Das ist halt was, das könnten wir in Deutschland auch machen, wenn es denn wirklich gewollt wäre. Aber im Moment fehlt da noch der politische Wille dahinter leider.
Ja, und es sind halt auch Systeme über Jahrzehnte entstanden, ne? Das muss man, würde ich jetzt mal als Verteidigung sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland stark auf eine Autoindustrie abgestellt hat, wirtschaftlich, ne, und dann sagt, so jetzt fahrt alle Fahrrad, das hat natürlich dann auch systemische Veränderungen, nicht nur auf CO2-Ausstoß, sondern vielleicht auch auf irgendwelche BIPs und Co. Aber gut,
Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, dass das wiederum auch ausdrückt, dass es vielleicht keine positive Erzählung dahinter gab, ne? Wo man sagt, so ja, liebe Automobilindustrie, du kannst weiter existieren und es ist total schlau, jetzt schon mal umzudenken, statt dann, wenn es wirklich gar nicht mehr weitergeht. Und an dem Stand sind wir ja jetzt eigentlich, ne? Also haben alle verpennt.
Man muss dazu sagen, jetzt Vorreiter, ne? Im Elektro. Mobilität.
Ja, jetzt im autonomen Fahren jubeln jetzt alle gerade VW hoch. Man wird's sehen, aber ich sag mal so, was zumindest also die Wende hin zu Elektro angeht, da ist Deutschland jetzt also.
Ja, ich hoffe, dass wir es bei den LKWs noch hinbekommen. Also vielleicht haben wir es bei den LKWs, ne? Also ich würde es mir wünschen, ne? Weil klar, wir hatten da eine Vorreiterrolle, die ist jetzt ein Bedrängnis, aber ich denke, das können wir noch schaffen. Und ich fände es eh viel besser, wenn sich die Konzerne als Mobilitätskonzerne sehen würden.
Ja.
Anstatt als Autokonzern.
Wie ist das denn? Wobei, das ist ja mein anderes Themengebiet. Wenn man da eintaucht, dann gibt es auch so gewisse Veränderungen bei den Geschäftsmodellen.
Wobei man sagen muss, wir haben dazu mal eine Folge gemacht. Gibt es eine Pflicht zum Verzicht, heißt es? Die meistgehörte, die wir bisher hatten. Also diese Pflicht und Verzichten und so, das triggert scheinbar schon etwas. Aber zum Abschluss unserer Folge, ja, deine Geschichte geht ja hoffentlich noch lange weiter, aber wenn du jetzt so mal zurückschaust und wir haben ja einige Hörende bei uns dabei, die sagen, boah, dieses ganze Thema Purpose und irgendwas mit Impact machen, das wäre mal richtig cool. Kannst du da irgendwie noch so den Leuten so ein, zwei Tipps geben, wie man, ich sag mal, seinen eigenen Purpose findet? Du hast es mit den Kinderbüchern vielleicht schon in die Wiege oder in die ersten Leseerfahrungen gelegt bekommen. Aber es ist wie gesagt so, ich verbinde jetzt mein berufliches Leben mit einer Impact-Purpose-Geschichte, die mir wirklich am Herzen liegt.
Ja, ich würde wirklich mir Zeit nehmen und mal tief reinhören, was inspiriert mich. Weil, also wie du schon sagtest mit den Kinderbüchern, ich hatte natürlich ganz viele Kinderbücher, aber dieses eine Kinderbuch hat mich natürlich dann besonders inspiriert. Und ich glaube, das hat jeder Mensch so ein bisschen, so bestimmte Sachen, die einfach mehr Resonanz in einem hervorrufen als andere Sachen, mehr Freude in einem hervorrufen. Da würde ich mir einen ruhigen Moment nehmen und das versuchen rauszufinden, was das genau ist. Und dann eben schauen, es gibt dieses Ikigai, heißt das, ne, dass man schaut, wo bin ich gut drin. Ich guck mal, ob ich es auch ganz auf die Reihe kriege. Aber eben auch, was hilft der Gesellschaft auch und wo man diese Kreise zusammenbringen kann. Und das ist dann immer ein ganz guter Punkt zum Ansetzen, weil man da auch, also was ich gemerkt habe im Rückblick, man braucht wirklich eine sehr starke intrinsische Motivation und man braucht einen sehr starken Antrieb für das Themengebiet. Und ich kenne halt auch bei mir die Sachen, die mir mehr liegen und die Sachen, die mir weniger liegen. Und ich versuche halt immer die Sachen, die mir weniger liegen, die aber mitgemacht werden müssen, dann auszulagern, damit ich mehr Energie habe für die Sachen, die mir mehr liegen. Aber schon, dass man sich das eben sucht, was einem wirklich sehr, sehr stark liegt und halt auch die Zielgruppe, die einem liegt. Das ist auch was, ich habe ganz am Anfang schon festgesetzt mit Fortmore, dass ich nicht zu so einem Non-Profit-Unternehmen werden möchte, was die ganze Zeit kritisiert. Ich finde es auch wichtig, dass es das gibt, aber das liegt mir einfach nicht. Das macht mir keine Freude. Ich möchte viel lieber mit positiven Beispielen inspirieren und mich auf die positiven Sachen fokussieren, anstatt auf die negativen Sachen. Aber das ist halt eine persönliche Entscheidung und sowas würde ich mir überlegen. Und dann macht es einfach total viel Freude, wenn man sich dann eben eine Community aufbauen kann, der es ähnlich geht und die das auch möchte. Und dann trifft man einfach auch ganz viele Menschen, mit denen man zusammen eben was viel Größeres gestalten kann.
Und sag mal, wirst du denn irgendwann fertig sein mit deiner Arbeit? Kannst du dir vorstellen, dass du den Laden irgendwann zumachst und sagst, so, wir haben es geschafft?
Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Also dieser systemische Wandel, der passieren muss in Europa, ne, dass wir wirklich klimaneutral werden, da bin ich hoffentlich schneller als später mit fertig. Also je eher, desto besser. und dann wird es sich mehr darauf fokussieren auf Restoration, also wirklich wieder Aufbau von dem, was eben so diese ganzen Altlasten. Also wir machen mit Fortmore ja auch noch das, dass wir eben Brachflächen in Waldflächen umwandeln, zum Beispiel auch Flächen, wo früher mal Kohle abgebaut wurde zu DDR-Zeiten. Da werden wir noch lange mit zu tun haben, eben die Ökosysteme wiederherzustellen.
Aber ich finde das einen guten Punkt, zu sagen, wenn ich eine NGO bin oder ein Impact-Unternehmen mit einem klaren Purpose, dass man den auch eigentlich abschaffen muss.
Ja.
Also das, weil sonst hast du ja ganz viele, die dann irgendwie sich was Neues suchen und vielleicht noch die eine Not, für die sie ursprünglich mal gegründet wurden, noch gar nicht wirklich gelöst haben. Ja, es gibt irgendwie immer noch Menschen, die blind werden, obwohl man es mit wenig Euro bezahlen könnte. Solche Sachen, wo ich mir immer denke, ja, dann vielleicht lösen wir erstmal dieses eine Problem, ja, so wie wir irgendwie Polio fast ausgerottet haben mit dem Impfthemen.
Ja.
Das würde ich mir manchmal wünschen, aber Systeme erhalten sich ja gerne selber und so gilt das dann auch manchmal für den Purpose-Bereich, dass man denkt, okay, wir müssen ja irgendwie weiterleben, wir arbeiten ja hier.
Ne? Ja, ja so und da muss man auch den Mut haben, wirklich loszulassen dann.
Auch ja, Mut zur Transformation, also, ja.
Ja, genau, ja, dann muss es halt auch mal fertig sein irgendwann. Ne? Also es wäre zumindest schön, deswegen finde ich das ein schönes Schlusswort aus meiner Sicht. Auch mal Schluss machen, ne? Auch mal Schluss machen.
So. Weiter arbeiten.
Vielen Dank euch.
Ja, genau, Ruth. Alles Gute dir weiterhin. Wir werden den Weg mal weiterverfolgen. Vielleicht nehmen wir mal in 2-3 Jahren dann eine Folge auf, wo du sagst so, das Thema ist durch. Genau.
Ich mache gerade das Büro zu.
Ich fand jetzt unter Bäume.
Sehr gerne.
Und ja, dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Genau,
Thaler
vielen Dank.
Thaler und Thaler, danke. Der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.